Danke dir. Ja, Heike, vielen Dank für die Einleitung. Bei mir ist ja meistens so, ich werde auch gefragt, was machst du denn? Also die Katha war eigentlich dran, ist leider krank, Katha. Ich hoffe, du hörst zu. Gute Besserung, alles Gute. Und die Heike hat mich dann angefunkt und hatte mir gezeigt, zu dem Thema, wusstest du wohl schon was von der Katha? Kann ich das oder das machen? Und da habe ich mal drüber geguckt und da habe ich gesagt, nee. Jo, das war es dann auch. Aber es stimmt nicht ganz, es waren noch zwei, drei Halbsätze dabei. Von daher ist es für mich immer wieder echt überraschend, kleiner Exkurs, immer wieder überraschend, was Gott auch zusammenfügen kann thematisch, obwohl das nie abgesprochen war. Obwohl, ich werde eine komplett andere Wendung nehmen. Das wird schon so sein. Mit mir geht schon länger ein Thema, hat vielleicht ein bisschen, ich war jetzt nicht beim Horst bei seinem Zeitgeistabend oder mit Peter, aber das geht schon ein bisschen länger bei mir mit, unter dem Aspekt, nicht vielleicht Zeitgeist, aber doch, wie ist die Welt so drauf? Und da bin ich hängen geblieben, beziehungsweise, ja, hängen geblieben kann man sagen, an der Bergpredigt. Und bei der Bergpredigt ganz gezielt an den Seligpreisungen. Und an den Seligpreisungen ganz gezielt am ersten Vers. Das heißt, ich komme jetzt vom Großen, ein bisschen einleitend, nachher auf einen einzigen Vers. Weil ich überzeugt bin, dass da ein Schlüssel drin steckt oder der Schlüssel drin steckt, der uns die Augen öffnen kann, warum es nicht klappt. Und auch für uns nicht klappt. Markus, du machst noch irgendwas? Ich mach weiter. Okay. Also, die Bergpredigt, oder bleiben wir mal erst bei dem Begriff der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist was, was mir als Christ in der Welt auch schon mal unterkommt, da kann man mit Leuten drüber reden, die nichts mit Gott zu tun haben. Aber die Bergpredigt als so klasse finden. Und da denke ich mir, what? Wie geht das denn? Und ich glaube, das geht, weil in der Bergpredigt, ich nenne es mal die Berglehre, Jesus ganz zu Beginn seiner Wirkzeit, nenne ich es mal, er war vorher in der Wüste, ist getauft, war in der Wüste, hat sich seine Jünger berufen und ist losgelegt und ist in Galiläa umhergegangen und hat gepredigt und die Botschaft des Evangeliums des Reiches, des Himmelreiches angefangen zu predigen und er hat geheilt, also in der Tat Kranke geheilt. Und dieser Ruf, der läuft jetzt vor ihm her schon. Und dann kommen wir gleich zu der Bergpredigt. Nochmal zurück zu dem ersten Teil. Warum sind Menschen, die mit der Bibel wenig zu tun haben, aber die Bergpredigt irgendwie doch schon mal gehört haben? Und ich behaupte jetzt mal, die meinen nicht die Bergpredigt, weil dann kann das Ergebnis von ihnen nicht so sein, wie sie es tun, sondern ich glaube, sie gehen auf die Seligpreisung, also den ersten Teil. Selig, glückselig, glücklich kann sich schätzen. Wer, das und das, komme ich gleich noch zu. Und ich glaube, diese Worte, die Jesus ganz zu Beginn lehrt, warum sagt er als lehrt? Weil er gelehrt hat, komme ich gleich nochmal zu, und hat danach das auch gelebt. Damit ist seine Lehre auch gleichzeitig eine Predigt geworden, weil aus diesen zwei Aspekten in ihm vereint, das passiert ist, was wir Menschen auch für uns gilt, nämlich lehren, wir sollen predigen, unser Predigen soll aber auf der Lehre beruhen und das auch leben. Somit ist das in ihm vereint und deswegen kann man auch von mir aus da ruhig, und alle übersetzt haben, die Bergpredigt sagen. Aber was steckt dahinter? Wenn wir die Worte hören, ich lese es auch gleich noch, dann glaube ich, dass bei jedem Menschen etwas innerlich anfängt zu klingen. Irgendwas fängt an, mit diesen Worten, unabhängig, ob sie Jesus gesagt haben oder nicht, bei uns etwas zu berühren, was wir gerne alle hätten. Und deswegen glaube ich, ist dieser Anteil der Bergpredigt bei vielen, auch bei vielen Humanisten, ein Text, mit dem wir mit denen diskutieren oder reden können, wo wir auch wenig Gegenrede hören, sondern ja, da der Lehrer, der Jesus, der Mensch damals, der Wanderprediger, der hat Worte gesagt, die uns ansprechen und die wollen wir gerne. Sanftmütigkeit wollen wir gerne. Wir wollen gerne Frieden haben. Wir wollen gerne getröstet werden. Und das gilt für jeden Menschen auf dieser Welt. Wenn er ehrlich zu sich selbst ist und bei den Worten mal für sich reflektiert und einfach die mal stehen lässt und sagt, ich behaupte, dass 99,9%, mag auch noch den einen oder anderen komplett schiefen geben, aber ich glaube, wir sind darauf ausgelegt, dass diese Worte für uns etwas bedeuten. Schade ist nur, dass man dann leider nicht weiterkommt, wenn man darüber hinausgeht und sagt, bei wem finden wir das denn? Da gibt es dann die unterschiedlichsten Meinungen, ich bleibe mal nur auf dem humanistischen Weg, die sagen, das finden wir bei uns. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir haben da das Ziel und wir haben es in uns, uns dahin zu entwickeln. Ich habe im Deutschlandfunk, jetzt muss ich gerade an Thomas denken, im Deutschlandfunk was gefunden. Das war überschrieben, den radikal humanistischen Geist Jesu leben. Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Den radikal humanistischen Geist Jesus leben. Da wird Jesus auch, übrigens von, ich zitiere einen Herrn Franz Alt, der ein oder andere wird ihn kennen aus dem Fernsehen. Ich zitiere das jetzt wirklich, ist nicht von mir. Also, für ihn ist es gerade die Menschen, die Jesus für den bedeutendsten Menschen aller Zeit halten, der für sie ein großer Heiler, ein einzigartiger Wanderprediger und Gottsucher, also nicht Gott ist, sondern Gottsucher, wie wir, der Friedensfürst und konsequente Pazifist. So sieht ein Teil der Menschen, und ich sage leider ein großer Teil der Menschen, unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich mich nicht wundern, warum zwar die Bergpredigt oder die Seligpreisung schön und gut und es juckt nach in den Ohren danach, das zu hören, aber es hat keinen Effekt. Weil gleichzeitig man die komplette Kapitulation hier einräumen muss. Der Mensch in seinen Versuchen hat es bis heute nicht geschafft. Punkt. Das, was in den Seligpreisungen drin steht, umzusetzen. Sicher, es gibt ganz hochwertig oder ganz hochstehende menschliche Menschen. Überhaupt keine Frage. Aber der wahre Kern, der dahinter steckt, ist auch da nicht dabei. Das will ich auch nicht schlecht reden. Da gibt es Menschen, die verhalten sich menschlich deutlich, ich sag mal, anders als vielleicht der ein oder andere Christ. Aber das ist nicht die Maßgabe. Das soll die Maßgabe für uns sein, überhaupt keine Frage, aber das ist nicht die Maßgabe, um die es an der Stelle geht. Und jetzt komme ich mal zu den Seligpreisungen. Ich habe schon gesagt, das ist jetzt der Start. Jesus geht durch Galiläa und heilt und predigt und die Menschen machen hinter ihm her, sind da, sind bei ihm, was zu ihnen und wo sie alle hergekommen sind, wollen geheilt werden, natürlich, würde ich auch. Wahrscheinlich, wenn ich damals gelebt hätte und hätte dieses Thema. Aber auch seine Jünger. Und Jesus sieht die Volksmenge, die da auf ihn zukommt und er zieht sich etwas zurück und geht auf einen Berg, einen Hügel, da können wir uns nachher alle drüber streiten, ob man das jetzt ein richtiger Berg war oder ob es ein Hügel war. Er geht auf eine Anhöhe, denn ich sage ich es jetzt einfach mal, zieht sich zurück und dann macht er etwas, was ganz wichtig ist, weil das ein Symbol auch für die Juden damals war. Er geht dahin. Und was macht er? Er setzt sich. Das ist jetzt für euch hier vielleicht unhöflich, wenn ich mich hier vorne hinsetze. Er setzt sich und seine Jünger traten heran. Seine Jünger traten heran. Auch das ist wichtig, wenn man immer sagt, für wen war denn zuallererst diese Rede? Seine Jünger traten heran, nahe an ihn heran und die Volksmenge kam natürlich auch dazu und die werden natürlich auch einiges gehört haben, was da gesagt wurde, keine Frage. Aber es war zuallererst die Aussage für seine Jünger. Und warum mache ich das jetzt so ein bisschen theatralisch? Weil es für die Juden eine klare Aussage war, wenn der Lehrer sich hinsetzt. Damit war, ich sag mal, Obacht, er lehrt. Und was jetzt kommt, ist kein Smalltalk. Was jetzt kommt, ist kein Gespräch mit uns zwei, zwischen der Tür und Angel. Was jetzt kommt, das wussten sie aus ihren Gottesdiensten, aus ihren aus ihren Traditionen, aus dem, was jetzt kommt, wenn er der Lehrer ist, für den sie ihn ja halten, und er setzt sich und beginnt zu reden, dann fängt er an zu lehren. Und da ist mir am Rande was aufgefallen. Kann mir jemand sagen, was einem bei den beiden Bildern auffällt? Und Jesus? Da habe ich mich gedacht, ist nur ein kleiner Exkurs, hat mit dem Thema gar nicht viel zu tun. Da steht in der Bibel klipp und klar drin, er setzte sich. Und ich wollte mal nach einer Kachel gucken für den Peter, zu dem Thema. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Denke ich, kannst du ja auch mal machen, ist ja immer schön. Habe aber keine wirklich gefunden, habe aber Bilder, auch aus der Vergangenheit, aus der Renaissance, was weiß ich, von Anfang an gesehen, wo das auch, wo das ist. Denke ich immer, um Himmels Willen, hatten wir damals auch schon Fake News? Eine Situation ist klar beschrieben und die hat auch eine Auswirkung. Das Lehren ist nicht, kann man nicht wegdiskutieren, ist ja nicht so wichtig. Und da haben wir die ganze Zeit schon unterschiedlichste Interpretationen davon, verstehe ich nicht. Ist das künstlerliche Freiheit oder was ist das? Ich weiß es nicht, will euch auch gar nicht weiter an der Stelle belästigen mit dem Thema. Es gibt doch nur ein Bild heute. Ist mir nur so aufgefallen, das gibt es doch nicht. Wo sind die denn? Hat vielleicht schon was damit zu tun? Was ist die Wahrheit und was machen wir draußen? Dann komme ich dann doch wieder zu den Seligpreisungen. Ist aber kein ganz neues Phänomen. Jesus, als er die Menschenmenge sah, stieg auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn, wie ich gesagt habe, und er begann sie zu lehren. Wer ist glücklich zu preisen? Jetzt könnt ihr nochmal im Hinterkopf die Worte, die ihr eben alle gehört habt, nochmal dagegen spiegeln, ob ihr die da auch findet. Er sagt, und um den Text geht es mir nachher nochmal, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist mal eine Ansage. Die kann man jetzt so schön oben drüber lesen, man hört diese Wörter wie sanftmütig, Frieden und so, das wollen wir alle haben. Aber dahinter steht, dass wir friedfertig sein sollen. Dass wir sanftmütig sein sollen. Also das ist mal eine Ansage. Und ich glaube, das hat wirklich einen guten Grund, warum das Ganze zu Beginn steht. Weil das, manche sagen auch die Verfassung, erste Antrittsrede Jesu, wie auch immer. Hier ist klipp und klar in Bezug auf sein Evangelium vom Himmelreich von ihm uns mitgeteilt. Er lehrt uns, was das bedeutet für uns. Seine Jünger, auch die Volksmenge, die da mag sein, aber es geht um seine Jünger. Also ein komplettes Kontraprogramm zur Welt. Und nicht nur mal in den kleinen Schritten, geht in der Bergpredigt nachher noch weiter. Deswegen wundert mich, dass manche Leute die dann immer so hochhalten, weil wenn die das hinten lesen, müsste denen eigentlich die Kraft aus dem Gesicht fallen. Weil da geht es richtig bei. Da sehen wir nämlich, dass wir völlig nicht imstande sind, das zu tun. Das ist sein Programm. Das ist sein Programm. Und ganz zum Schluss sage ich es, grabe ich schon mal vorweg, nachdem er mit der Bergpredigt fertig ist, das Volk entsetzte sich. Also der Begriff Entsetzen ist jetzt für mich nicht gerade, ja, cool, machen wir. Weil er predigte in Vollmacht. Also die haben ihm, das war klar, was er da gesagt hat. Also sie haben erkannt in seinem Reden, hier ist keiner, der uns irgendwas erzählt, sondern das ist die Vollmacht. Aber das macht ja dann was bei uns. Ja, das ist das Kontraprogramm Jesu, zu seinem Beginn. Manche sagen auch, er wäre der zweite Mose gewesen, 40 Tage in der Wüste, hat dann praktisch das, was er erwartet, weitergegeben. Mose war im alten Bund auf dem Berg, hat die 10 Gebote mitgebracht nach 40 Tagen. Also gibt es auch solche Dinge, aber das ist, war für mich jetzt eher nur noch eine Randerscheinung, wo man sicherlich mal drüber nachdenken kann. Für mich geht es heute um was anderes. Was machen die Worte mit euch, wenn ihr die hört? Jetzt mal, ich habe eben mal so gesagt, für manche kommt da vielleicht ein positiver Anklang raus. Sind es Worte, die euch niedermachen, die euch irgendwie bedrücken? Oder sagt ihr, oder habt ihr vielleicht auch so das Thema, ja, wenn ich mir die anhöre, wenn ich das höre, ja, das hätte ich auch gerne, das wäre doch gut. Muss keiner die Hand heben, könnt ihr für euch selbst beantworten. Aber ich glaube, bei vielen von uns sind das sehr positive Worte. Die Konsequenz daraus, das ist noch der zweite Punkt. Wie würde denn heute die Welt die Seligpreisung definieren? Wenn heute einer käme aus der heutigen Zeit und würde unsere heutige Zeit mal da reinlegen, was würde der denn sagen? Könnte vielleicht sagen, glücklich zu preisen sind die Reichen, denn sie werden dein Leben in Wohlstand führen. Glücklich zu preisen sind die Mächtigen, denn sie werden ihren Willen durchbekommen. Glücklich zu preisen sind die Begabten, denn sie werden bewundert werden. Glücklich zu preisen sind die Schönen, also ihr alle, denn sie werden Beachtung finden. Glücklich zu preisen sind die Schnellen, denn sie werden bekommen, was sie wollen. Glücklich zu preisen sind die Intelligenten, denn sie werden umworben werden. Glücklich zu preisen sind die Starken, denn sie werden sich durchsetzen. Sagst du jetzt mal, du so Seligpreisung aus der heutigen Zeit. Und ganz ehrlich, das erleben wir doch tagtäglich. Genau das. Danach müssen wir uns ausrichten. Haben, tun, machen. Dann wirst du glücklich. Soweit die Aussage, die Versprechung. 2000 Jahre nach Jesus hat die Menschheit gezeigt, dass es eine Lüge ist. Und die würden heute wahrscheinlich eher sagen zu den Aussagen Jesus, armselig sind die geistig Armen. Denn sie werden überrannt werden. Armselig, nee, sorry, ich habe versprochen. Armselig sind die geistig Armen, denn sie werden unbemerkt bleiben. Armselig sind die Trauernden, denn sie werden nicht getröstet werden. Armselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden überrannt werden. Armselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden enttäuscht werden. Armselig sind die, die ein reines Herz haben, hast du in den Psalm gelesen, denn sie werden betrogen werden. Armselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden keinen Erfolg haben. Armselig sind die, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie werden Kummer erleiden. Armselig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, denn ihr werdet ausgestoßen sein. Wow. Und dagegenüber steht Gottes Wort, was Jesus uns lehrt. Und wir müssen feststellen, von Anbeginn der Zeit, dass wir Menschen null und nichtig in der Lage sind, das, was Jesus uns lehrt, was zum Himmelreich gehört, was zu uns gehören soll als seinen Nachfolgern, umzusetzen. Und deswegen kann man sagen, es ist schön, wenn wir das hören, gute Worte, aber hat Jesus denn vergessen, wie er das gesagt hat, dass er auf der Welt hier war? Nämlich im Himmel. Nee, das hat er nicht vergessen. Er hat ja sein Reich gepredigt. Er hat sein Reich verkündet. Und zu diesem Reich, nicht zum irdischen Reich, hat er diese Worte gesprochen. Das heißt, diese Dinge, die wir an der Stelle sehen, jetzt in der Welt, ich will es nicht sagen, ob es ein Grundgesetz ist, das ist der falsche Begriff dafür. Das ist Gottes Wille und das gehört zu seinem Reich. Das sind Punkte, über die wir reden, wenn wir über das Himmelreich reden. Und er sagt auch ganz klar, was die Erwartungshaltung, sage ich es mal so, an seine Nachfolger, an uns, wenn wir uns Christen nennen und ihm nachfolgen wollen, wenn wir ihn als Herr sehen, ich fand das Video richtig gut, wo drin stand, du bist mein Herr, also ist das denn unsere wirkliche Aussage, die wir tun können, du bist unser Herr, dann sind genau das die Punkte, die er uns klar vorlegt. Da können wir nichts wegnehmen und nichts hinzunehmen, unabhängig, dass wir das eh nicht dürfen und sollen aus der Bibel. Aber wir können hier nicht drumherum philosophieren, wir können uns hier nicht Punkte rausnehmen. Und die Welt kann sich die Punkte nicht rausnehmen, nur weil es jetzt ethisch vielleicht ganz schön ist, sondern es geht darum, wie es sein soll. Und es ist ja nicht so, dass Jesus nicht weiß, dass wir Menschen da Riesenprobleme haben, auch die ihm nachfolgen. Das ist ja nun keine Lehre dahingeschossen, so friss oder stirb, sondern er hat das, was da steht, uns vorgelebt bis zum bitteren Ende. Da steht nichts drin, aber auch gar nichts in den Aufzählungen, was du an dem Leben Jesus in dieser Welt nicht finden wirst. Also er ist an der Stelle kein Schwätzer, nur ein Lehrer, der irgendeine ausgedachte Philosophie da vor sich her trägt, sondern er ist Gott selbst in der Gestalt seines Sohnes, der das, was er sagt, vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt in seinem Leben uns auf dieser Welt gezeigt hat. Hier geht es also nicht darum, ja, kann man das denn? Ist das denn möglich? Müssen wir nicht Abstriche machen? Wir sind doch alt. Das ist alles richtig. Aber dass es möglich ist und dass es real ist, hat Jesus selbst gezeigt. Und an der Stelle ist für mich, da werde ich so klein mit Hut, zu erkennen, nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und vielleicht will ich sogar auch manchmal gar nicht. Aber ich kann es nicht. Und jetzt könnte ja die große Enttäuschung und die große Frustration eintreten, und ich glaube, dass es bei vielen Menschen sogar der Fall ist. Aber hier nicht. Jetzt komme ich zu dem ersten Satz, die erste Seligpreisung nochmal zurück. Glückselig sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also die das entsprechen, partizipieren, sind Teilhaber, sind Mitglieder im Himmelreich. Und ich glaube an der Stelle, und das ist der Hauptpunkt, das habe ich lange dahin geführt, vielleicht zu lange, ich weiß es nicht, aber das ist der Punkt, um den geht mir heute Morgen. Ich hoffe, dass ihr den am Ende des Tages nochmal mitnimmt, wenn wir sonst alles drumherum vergessen haben. Glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und da habe ich in der Vorbereitung Dinge gesehen, also die Spannweite, wie man das auslegen kann, das, was ich gesehen habe in Predigten, in Auslegungen, die geht von, also es geht wirklich um die Armut, die finanzielle Armut. Es gibt Leute, die das so auslegen, also die reden wirklich von den Armen im Sinne der materiellen Armut. Ja? Da kümmert sich Gott besonders drum. Ich gedacht, wow. Bis hin zu, es geht um die geistig Kranken, also die, wie wir heute als krank, geistig behindert, eingeschränkt, wie auch immer sind. Da habe ich auch gedacht, wow, steht das da wirklich? Ist das, also wenn ich das jetzt mal als Argument nehme und sage, das ist richtig. Das heißt, bei Gott kannst du nur kommen, wenn du wirklich materiell arm bist. Also nur arm. Das wäre schon ein Thema. Sage ich, komme ich gleich nochmal zu, wird schwer zu argumentieren. Auch ein Armer kann sich gegen Gott entscheiden. Oder du bist eben, na, ich sag mal nicht so ganz weise, bist vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt im Geiste. Ich sag mal, manche sagen heute, ja, die sind so ein bisschen dümmlich und was auch immer. Also du musst das sein, weil dann kümmert sich Gott um dich besonders nochmal. Wow. Ich glaube, dass Gott mit Leuten, die wirklich krank sind, anders umgeht, wie wir das denken. Deswegen ist es für mich überhaupt kein Thema. Aber das kann ja nicht die Maßgabe sein. Von daher glaube ich, dass diese zwei Dinge, die habe ich wirklich gesehen, evangelische Auslegung. Da sind wir völlig am falschen Fleck. Und ich glaube, genau das ist der Grund, wenn wir das glauben, warum der Rest für uns auch nicht mehr klar wird. Denn ich glaube, da steht geistlich, nicht geistig, kleiner Unterschied, oder einem vor Gott, habe ich eben vorgelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich glaube, es ist auch nicht Zufall, dass dieses ganz vorne steht. Warum steht das ganz vorne? Oder die sagen können, ja gut, also seht ihr die Friedenstiftenden, die Sanftmütigen und dann unten noch so wer. Nee, ich glaube, das hat wirklich einen Sinn, weil da drin das aus meiner Sicht dargestellt wird, worum es ankommt. Wenn wir nicht arm werden vor Gott, und zwar im Sinne von unserem Geist, von unserem Wesen, arm im Sinne von, ich kann nichts bringen. Ich kann Gott, Jesus, dir nichts bringen. Ich bin arm, sowohl im Geist, ich bin kein Intellektueller, ich habe keine Philosophien, die ich dir noch vorschlagen kann, wie alles besser wird. Ich kann dir keine materiellen Dinge bringen, die ich dir geben kann, damit du irgendwas davon hast. Ich sage es mal so, ich leiste meinen Offenbarungseid vor dir, mit dem Vertrauen, dass du mich aufnimmst. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aussage. An der Stelle, arm vor Gott zu sein, wir können ihm eh nichts bringen, ist sowieso ein Wahnsinn, darüber nachzudenken. Oder mit ihm diskutieren zu wollen, ich bringe noch was mit, dann können wir die Lehre noch verbessern. Nein, wenn wir nicht für uns erkennen, wenn wir das nicht für uns annehmen können, wenn das nicht unsere Triebfeder ist, vor Gott zu kommen, mit dem klaren Erkenntnis für uns selbst, ich kann es nicht. Es gibt ja viele Dinge, die ich in Traditionen nicht so cool finde, weil ich da nicht so der Tradition bin, aber ich finde, ein Bild sagt sehr viel aus. Und das haben früher, und vielleicht machen es die Mönche heute auch noch, die haben sich wirklich vor dem Altar auf den Bauch gelegt und die Arme ausgebreitet. Auf den Bauch gelegt. Das ist für mich ein Bild. Mehr kann ein Mensch nicht aussagen, wenn er sich vor seinen Herrn auf den Bauch legt, mit dem Gesicht nach unten, die Arme auseinander nimmt, um zu sagen, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Ich habe nichts mehr. Ich kann jetzt nicht mehr weglaufen, ich kann ja nichts mehr machen. Das ist für mich ein Bild, das ist so stark, damit, was ich damit verknüpfen kann, darum geht es. Und wenn wir das nicht tun, wenn unsere Meinung immer noch ist, zu unserem Schöpfer, der Eigentümer ist, Gott ist Eigentümer von allem, der Schöpfung von dir und mir, von unserem Leben. Er ist der Eigentümer, ihm gehört das. Und wir sind eingesetzt in der Schöpfung als seine Gesellschafter, als seine Geschäftsführer. Er hat uns Menschen zu Geschäftsführern gemacht, mit ganz vielen Befugnissen. Aber er ist der Eigentümer. Und solange ich aber glaube, gehört mir. Ich bin der Eigentümer. Mein Leben, mein Bauch, mein Geld, mein Boot, meine Gesundheit. Solange wir das noch glauben, wir sind die Eigentümer und nicht die Geschäftsführer, dann wird alles, was danach kommt, für uns sowieso nur eine hohle Phrase werden. Also Gott ist ganz gut, wenn mir es nicht gut geht, dann kann Gott mir helfen. Dann ist er ja der liebe Gott. Dann kann er ja kommen, dann kann er meine Situation verbessern, meine Krankheit lindern oder heilen. Aber wenn es dann wieder so ist, dass ich wieder richtig kann, dann bin ich wieder der Eigentümer. Wenn wir dieses Gottesverständnis, und dieses gibt es leider, auch in unseren frommen Kreisen hier, immer wieder mal, wo ich solche Dinge höre, dann sündigen wir. Jetzt nehme ich die Übersetzung vom Sündigen am Ziel vorbei, Zielverfehlung, dann geht's volle Kanne auf den breiten Weg. Und wir merken es vielleicht noch gar nicht, weil wir sind ja nicht geistig arm. Wer will denn dumm sein? Nein, wir erkennen einfach nicht, dass wir vor Gott nichts zu bringen haben. Und das ist der Punkt, den ich heute Morgen an der Stelle wirklich so herausstellen möchte. Lest bitte die Bergpredigt, lest die Seligpreisung. Alles gut. Wichtig. Aber lest sie oder steigt damit ein, wirklich in dem eigenen Erkennen und dem Bekennen vor Gott. Legt euch, und wenn es nur bildlich ist, auf den Bauch. Und sagt, hier bin ich, was ist in deinem Reich dran? Und dann gibt er Zusagen, ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne nochmal ein, er gibt Zusagen, was passieren wird und was der Lohn von dessen ist, was dann kommt, Manches ist schon hier in kleinen Dingen. Gott tröstet uns heute schon. Aber der große Trost kommt natürlich am Ende. Ja? Also es gibt Dinge, die heute uns schon, wenn wir in seiner Nachfolge sind, die wir erleben können und die wir auch berichten. Wir sind ganz froh, wenn Leute hier vorne stehen, die in riesen Notsituationen dann sagen können, ich war so getragen. Ja, es gibt hier in der Gemeinde Leute, die das bezeugen können. Die können gerade aufstehen können und sagen, ja, er hat mich getröstet, er hat mir geholfen. Das heißt nicht, er hat alles gemacht, was ich wollte. Wir haben heil gemacht, es treu und redlich, jeden Monat. Verfolgte Christen, soll ich den letzten Teil nochmal lesen? Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, um meines Namens willen. Also bis hin, dass ihr umgebracht werdet. Und wenn man dann die Leute hört, die hier ein Statement abgeben, die Gott bewahrt hat, dann sagen wir, boah, ist ja toll, ist ja super. Aber was macht das denn mit uns? In der Situation sind wir jetzt gar nicht. Ja, die haben das erlebt, ich aber doch nicht, ich bin doch hier nicht, ich ja. Ja, aber das sind die Bestätigungen. Das passiert heute schon mit seinen Kindern. Aber, und das ist ganz klar, am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, die Welt gerichtet wird, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, wird es eine Trennung zwischen links und rechts geben. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und mir ist wichtig, dass alle, die das hören, sich dafür entscheiden, auf der Seite Gottes zu sein. Das ist das Evangelium, was verkündigt wird. Er ist der Retter, er ist der, der uns liebt. Wir sind, so schlimm wie es sich anhört und wir als Menschen nicht damit umgehen können, wir sind nicht die Eigentümer. Von gar nichts. Wir haben gar nichts in der Hand. Gar nichts. Ich freue mich für jeden, der kerngesund ist, bis ins hohe Alter. Und ich freue mich für jeden, der Geld hat, ohne Ende. Alles gut. Aber das ist nicht das Kriterium. Du kannst kerngesund und stinkereich in die Hölle fahren. Du kannst arm und gebrechlich und krank und leidend in den Himmel kommen. Und ich denke, dass es auch für uns immer wieder wichtig ist, das in dieser Klarheit immer wieder auch zu hören. Und dazwischen dieser Bereich, den wir uns so gerne machen, ich sage mal so diesen, heute sagt man so Graubereiche, ist alles, können wir vergessen, es ist eine Lüge. Das ist die wohlgemeinte Lüge des Satans. Also ganz muss es nicht sein. Ja, das kannst du doch auch nicht, genau. Guck mal da, da kann man doch. Wenn das Wort der Bibel nicht mehr gilt, wer das in Frage stellt, wer etwas wegnimmt oder dazu tut, obwohl unsere Ohren, ich nehme den Begriff nochmal danach jucken, dass wir es gerne so hören wollten, das ist vom Teufel. Und deswegen lasst uns an der Stelle wirklich die Seligkeit, selig, freut euch. Freut euch denn, wenn ihr vor Gott kommt und ihr von euch nichts erwartet und von ihm alles. Dann werden ganz viele Dinge, die ihr in der Bibel lest, auch euch zuteil werden. Und Jesus hat nie, das Gegenteil, er hat gesagt, ihr nehmt euer, ihr müsst mein Kreuz auf mich nehmen. In der Bibel steht nirgendwo drin, dass du weltlich und menschlich gesehen Vorteile hast. Lasst euch das von keinem erzählen. Es gibt Wohlstandsevangelien, die gepredigt werden. Ich sage, es ist vom Teufel. Jesus hat genau gesagt, was uns erwartet. Jetzt hier. Aber er hat uns gesagt, was am Ende passiert. Und er wird uns mittragen. Und er hat genauso gesagt, alle, die reich sind und sie sind auch und sie machen, die leben auch. Deswegen geht die Sonne auch über denen auf. Keine Frage. Aber da wird am Ende etwas anderes gesagt. Und das ist die Frage, welchen Lohn willst du? Willst du den Lohn heute? Oder willst du den Lohn in der Ewigkeit? Der heute schon für dich klare Kraft und Hilfe sein kann. Das ist eure Entscheidung. Und das war am Ende die Frage der Predigt von mir. Ist er dein Herr? Ist er der Herr vorbehaltlos unter dem Aspekt, ich habe nichts zu bringen? Und nicht nur dann, wenn ich ihn brauche, dann ist es mal ganz nützlich, sondern ist er dein Herr? Kannst du dich innerlich oder auch körperlich auf den Bauch lehnen, im Gesicht nach unten, im Angesicht und vor deinen Herrn und sagen, hier bin ich, ich habe nichts, du hast alles? Die Frage wird mich noch lange begleiten, die wird mich definitiv noch lange begleiten und ich möchte sie euch mitgeben. Denn ich glaube, hier reden wir nicht über Nebensächlichkeiten, sondern über zentrale Dinge und darum geht es in der Bibel, um zentrale Dinge. So seid fröhlich und glückselig, freut euch in dem Herrn. Amen.